Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Romy ist mit den Mädels gerade in Hamburg und ich bin mit beiden Jungs alleine zu Hause. Und wie das so ist, wenn man unterwegs ist, man unterhält sich. Und wie fangen die Unterhaltungen meiner Kinder mit mir an? Du Mama, ich laufe weiter. Du Mama, ich laufe weiter. Ah, du Papa, ich drehe mich freundlich um und sage, ja, guten Tag, das bin ich, mein Sohn. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe bis gestern 22 Uhr mit dieser Predigt gehadert und mit dieser Themensetzung. Die Lieder festzulegen, da war mir noch alles klar. Ja, klar, Trinitatis. Ich habe sogar am Montag schon geschafft, sie rumzuschicken und habe dann auch gleich Post von Joanne bekommen, dass sie heute gar nicht die Orgel schlägt, sondern dass das Stefan macht. Und dann am Dienstag hatte ich etwas Zeit zu recherchieren und ich fiel aus allen Wolken. Denn mir war gar nicht klar, dass die Trinität nicht in der Bibel steht. Zumindest nicht 1:1. Sie ist eine Konstruktion von Menschen. Die haben sich Gedanken gemacht, wie Gott nun so ist, so im 2. bis 4. Jahrhundert, und haben sich darum gestritten und debattiert. Und dann haben sie sich geeinigt. Und dann, als sie sich geeinigt hatten, wurden alle, die nicht dieser Einigung zustimmten, den Kopf kürzer gemacht. Denn die Kirche war mittlerweile Staatskirche geworden. Das hat mich ziemlich fertig gemacht. Aber der Reihe nach, was ist denn eigentlich das Problem mit dieser Rechenaufgabe 1+1+1? Eines der Probleme ist Jesus. Also besser gesagt, die Religion des Jesus von Nazareth. Eine Kostprobe? Matthäus 26, 39 heißt es, mein Vater, ist's möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wie soll ich das verstehen? Bietet Jesus jetzt sich selbst an? Hört sich doch eher so an, als wären das zwei, oder? Jesus, der da im Garten Gethsemane kniet und furchtbare Angst hat, und Gott, an den er sich wendet, den er auch als seinen Vater bezeichnet. Jesus war Jude. Jesus folgte den Gesetzen JHWHs. Kann ein Gott seiner eigenen Religion folgen? Oder noch deutlicher in Johannes 17, Vers 3. Jesus spricht, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Der Gott von Jesus ist der wahre Gott und Jesus ist nur sein Gesandter. Was machen wir damit? Die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Wir machen ein Triumvirat aus Gott und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 1+1+1=3. Ein Triumvirat. Wir machen es so ähnlich wie im Islam. Das Glaubensbekenntnis dort ist sehr kurz und einprägsam. Es heißt nämlich, es gibt nur einen Gott und dessen Name ist Allah und ist sein Prophet. Ich spreche es nicht ganz aus, denn es ist nicht mein Glaubensbekenntnis. Aber genauso könnten wir es machen. Es gibt nur einen Gott, den Vater und Schöpfer, und Jesus ist sein Prophet. Und wo wir gerade dabei sind, Gott schickte den Heiligen Geist. Da haben wir sie alle drei. 1+1+1=3. Super, fertig. Gäbe es da nicht ein Problem? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus nimmt sich in Markus 2 die Macht, Sünden zu vergeben, was eigentlich nur Gott kann. Bei diesem 1+1+1=3 wäre Jesus also ein Lügner, wenn er behauptet, Gott zu sein. Und wenn ein Lügner am Kreuz stirbt, wie kann das dann mit der Auferweckung und der Erlösung funktionieren? Paulus schreibt in Kolosser 1, 19 und 20, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er, Gott, zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Wenn Jesus nur irgend so ein Prophet wäre, Wie soll das dann funktionieren mit der Erlösung durch seinen Tod? Wie soll uns irgendein Prophet wie all die anderen erlösen? Und was ist mit Jesu Allmacht? In Matthäus 28, 18 sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir reden jetzt die ganze Zeit über Gott und den Sohn. Was ist eigentlich mit dem Heiligen Geist? Jesus spricht, Gott ist Geist. Und wenn wir ihn anbeten, so müssen wir ihn anbeten in Geist und Wahrheit. Das ist Johannes 4, Vers 24. Gott ist also Geist? War Gott nicht gerade noch Gott? War nicht Jesus gerade noch Gott? In Hebräer 9, Vers 14 wird der Geist als ewig bezeichnet. Auch etwas, was eigentlich nur Gott zusteht. In der Apostelgeschichte 5, 3 und 4 wird auch der Geist mit Gott gleichgesetzt. Kann die Lösung also 1 plus 1 plus 1 gleich 3? Gott ist Gott, Jesus ist Gott und der Heilige Geist ist auch Gott sein? Also nicht ein Gott, ein Prophet und der Heilige Geist, sondern ein Gott, der Schöpfer, noch ein Gott, Jesus und noch ein Gott, der Heilige Geist. Drei Götter. Auch das funktioniert wieder mal nicht. Denn wie heißt es schon im ersten Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 1 plus 1 plus 1 gleich 3 funktioniert also so nicht. Schön. Wir waren vor kurzem in Wittenberg. Der Stadt, in der einst Luther unterwegs war und auch Goethe weilte und auch ein gewisser Herr Faust. Ich schließe mich seinen Worten an. Habe nun ach Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen, und da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Trinitatis heißt dieser Sonntag. Sicher, dass das keine Krankheit ist? Auch die ersten Christen standen vor diesem Wirrnis und fragten sich, wie das denn nun zu verstehen sei. Paulus wusste darum, dass alle drei dazugehören. Wir hörten es im Wochenspruch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Alle drei erwähnt er. Und auch im Epheserbrief, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut und Vergebung der Sünden. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. In ihm, Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Und wir haben das Jesuswort. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, 19. Es gab also schon immer Versuche, das zusammenzubringen und irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert. Ein ganz großer und ganz berühmter und bekannter Versuch ist der Johannesprolog. Dort wird Jesus mit dem Wort Gottes gleichgesetzt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, das gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Aber wie können die es wagen, diese drei, die sie immer aufzählen, als einen Gott zu bekennen? Schon im Ersten Testament gibt es Hinweise auf diesen dreieinigen Gott. Wir hatten am 13. Februar hier Gottesdienst und da ging es um den Namen Jhwh, den Gottesnamen. Ihr erinnert euch noch, das Ja von Halleluja, das ist die Kurzform des Gottesnamens. Aber es gibt noch andere Gottesbezeichnungen, die sehr häufig im Ersten Testament vorkommen. Zum Beispiel El, das heißt übersetzt einfach Gott. Aber diese Form kommt eigentlich als Einzahl nur in Namen vor. Daniel, der Herr, Gott, ist mein Richter. Nathanael, von Gott gegeben. Israel, Gott hört. Gott selbst wird zumeist als Elohim bezeichnet oder bezeichnet sich selbst so. Und Elohim ist die Mehrzahlform von El. Schon ganz am Anfang der Bibel heißt es, und Gott, Elohim, sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Man könnte jetzt denken, ja klar, kenne ich. Pluralis Majestatis. Wir, der König, gebieten am heutigen Tage? Ja, hat sich so durchgesetzt, gab es zur damaligen Zeit, als der Text geschrieben wurde, noch nicht diesen Pluralis Majestatis. Von daher kann es sich nicht darum handeln. Und auch bei Jesaja rufen die Cherubim, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Paulus und die ersten Christen folgten diesen Hinweisen, ihrem Nachdenken über Gott. Und im Jahre 325 nach Christus, schlappe 250 Jahre nach Paulus, gut Ding will Weile haben, trafen sich unter Konstantin, der eben gerade Alleinherrscher geworden war, in Nicäa 200 bis 300 Bischöfe, so genau wissen wir es nicht, wie viele es waren, und rangen um die Einheit der Kirche und rangen eben gerade um dieses mit dieser Trinität und mit Gott und dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und nach heißer und sehr uneindeutiger Debatte verabschiedeten sie das nizänische Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus Gott geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Drei Einigkeit, Trinität folgt daraus. Und dann folgt die Geschichte der Durchsetzung dieser Lehre, die ziemlich gewaltvoll war. Und nun, was ist jetzt mit diesem 1 plus 1 plus 1 gleich 1? Ich habe einen Vorschlag gehört. 1 mal 1 mal 1 ist 1. Der Mathematik ist Genüge getan. Aber ob das Gott entspricht? Ihr konntet vorhin den Versuch mitbeobachten mit dem Eis und dem Wasser, was dann zu Dampf wurde. Ja, schon, es ist in allen drei Fällen Wasser, aber entspricht das dem, wie wir Gott sehen und erleben? Wie ist es mit der Sonne? Wir können ganz klar unterscheiden zwischen dem astronomischen Körper, der Strahlung, die uns sichtbares Licht bringt, und dem Strahlungsanteil, der uns die Wärme bringt. Passt das dazu, zu der Einheit Gottes? Unser Predigttext heute stammt auch von Paulus. Wir haben ihn vor uns in der Lesung gehört. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind deine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Und wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus schafft es, der Unerforschlichkeit, der Unbegreifbarkeit Gottes eine große Schönheit abzugewinnen. Ehrlich gesagt, mir fällt das schwer. Ich will unbedingt verstehen. Ich will es begreifen. Aber wie sagte schon Augustinus, wenn du es begreifst, ist es nicht Gott. Oder auch, wie sagte es das zweite Gebot, Du sollst dir kein Bildnis machen. Nach dieser Beschäftigung mit dem Thema seht ihr, ich stehe hier, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Ich kann schon verstehen, dass dieses Konstrukt der Trinität am ehesten dem nahe kommt, wie ich Gott erlebe. Aber eins ist klar, Gott ist viel größer, ganz anders als wir, denn er denkt mehrdimensional. Er hat keinen Bock auf Mathematik. Eins ist eins. Da das so schwer zu begreifen ist, lade ich euch ein, nächsten Sonntag wiederzukommen und nächsten Sonntag und nächsten Sonntag und nächsten Sonntag. Immerhin gibt es dieses Jahr wieder 20 Sonntage nach Trinitatis. Genug Zeit nachzudenken. Du, Mama?
Ja?
Hey, Papa, warum reagierst du? Du bist doch gar nicht Mama. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Das ist bei all der Verwirrung ziemlich beruhigend. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.